Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, ich habe jetzt die herausfordernde Aufgabe, so zwischen der Intimität einer Kleingruppe und dem Ausflug noch einmal einen gemeinsamen Fokus zu setzen, und zwar zum Thema Teacher Professionality, Domänen von Professionalität für die Lehrerinnen und Lehrer im internationalen Kontext. Der Hintergrund ist der, dass ich selbst, und davon wird der erste Teil handeln, als österreichischer Vertreter im EU-Prozess 2010, da gibt es eine Expertinnen- und Expertengruppe zum Thema Teacher Education, Teacher and Trainer Education, weil hier gesehen wird, wenn man tatsächlich hier etwas verändern will, dann muss man bei der Lehrerbildung ansetzen. Und im zweiten Teil möchte ich, das ist eigentlich eher mein Lieblingsteil, weil er auch mehr mit eigenem Ownership zu tun hat, ich möchte den Versuch zeigen, wie wir das versuchen in Österreich umzusetzen. Österreich ist ja momentan noch, im letzten Monat hat die Präsidentschaft der EU inne, hier hat der Bereich Bildung einen hohen Stellenwert und wird als Leitmotiv von Qualität aus europäischer Sicht gesehen. Ich zitiere hier den Leitsatz aus der Präsidentschaft Österreichs: Die Qualität und Effizienz der Bildung ist in einer wissensbasierten Gesellschaft die grundlegende Voraussetzung für sozialen Zusammenhalt, aktive Bürgerschaft und das Erreichen von mehr Wachstum und Beschäftigung in Europa. Und darüber hinaus muss man immer wieder dazu ergänzen. Sie bekommen wieder wie letztes Mal dann die Folie als PDF-Datei direkt von der Homepage, so wie bei der gestrigen Einführung in die Workshops auch. In dieser Expertengruppe Education of Teachers and Trainers wurden gemeinsame Grundsätze erstellt, um zu schauen, nicht, dass das jetzt ein Standard ist, den jetzt alle Länder irgendwie befolgen müssen, sondern eher das Bemühen, um zu schauen, wie können wir überhaupt das Unternehmen angehen. Und die erste Schwierigkeit zeigt sich schon, dass hier Teachers and Trainers zusammengenommen werden, nämlich der allgemeinbildende, der berufsbildende Bereich, und das schafft jede Menge Probleme. Ich werde im Folgenden im Vortrag hier, weil wir ja hauptsächlich in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung tätig sind, mich auf den Lehrerbereich konzentrieren. Es sind drei Schlüsselkompetenzen, die einerseits banal klingen, aber in der Sache tatsächlich grundlegend ansetzen, nämlich, dass Lehrerinnen und Lehrer mit Information, Technologie und Wissen umgehen. Nicht, würden wir auf Österreichisch sagen, aber wenn wir uns anschauen, wie gehen Lehrerinnen und Lehrer mit Informationen, Technologien und Wissen um, dann wird es schon anspruchsvoller. Die Menschen, mit denen wir in unserem Beruf umgehen müssen, wird immer größer und heterogener, nämlich mit Schülern, Auszubildenden, Ausbildern, Erwachsenen, Lernenden, Kollegen und anderen Ausbildungspartnern. Zusammenarbeit, da zeichnet sich schon die Öffnung des Klassenzimmers und der Schule überhaupt ab, und dann mit und in der Gesellschaft tätig werden auf lokaler, regionaler, nationaler, europäischer und globaler Ebene. Und wenn man diese Punkte anschaut, kann man dahinter ja, weil der Kollege, der mir gerade den Ordner gegeben hat, mit TZI arbeitet, das Ruth-Kohn-Dreieck, sehen, wie ich mit anderen Menschen, mit diesen Techne, mit Wissen und Technik umgehe, und dann rundherum noch der Globe. Was heißt das alles in einer globalen Welt des Zusammenarbeitens? Und diese Arbeit sollte in allen Bereichen sich in ein Kontinuum des lebenslangen Lernens einfügen, und die Leistungen sollten innerhalb des europäischen Rahmens für Qualifikationen anerkannt werden. Und hier wird schon wieder konkreter, weil hier die Akkreditierung eines der großen Herausforderungen ist und gerade im Fortbildungsbereich sich eine ungemeine Diversifizierung der unterschiedlichen Systeme zeigt, wo man schon in der Grundausbildung mit den ECTS-Punkten alle möglichen Probleme findet. Es gibt ein Grundsatzpapier, bei dem alle Vertreterinnen und Vertreter der 25 Länder versucht haben zu antizipieren, was sind so die veränderten Dimensionen, die für Lehrer und Lehrerbildung eine Rolle spielen. Das ist einerseits der Einfluss des sozialen Wandels, die Vielfalt der neuen Schülerinnengenerationen und die Veränderung des Umfelds von Unterricht und die zunehmenden Grade der Professionalisierung von Lehrerinnen und Lehrern. Und Diese drei Punkte versuche ich jetzt kurz zu untergliedern. Die Übersetzung habe ich ins Deutsche vorgenommen und habe gemerkt, wie schwer das ist, so vom sehr spannend klingenden Englisch dann das in eine eher simple deutsche Formulierung zu neue Lernergebnisse propagieren, to propagate new learning results. Insofern wieder wichtig in unserem Kontext dieser Veranstaltung, wie können wir tatsächlich neue Lernergebnisse sichtbar machen und auch weitervermitteln. Der Beitrag zur Erziehung der Schülerinnen und Schüler in Citizen Education. Hier merke ich immer wieder, dass wir im Gegensatz zum angloamerikanischen Raum noch nicht sehr weit ausgeprägt sind mit unseren Konzepten, weil wir durch unseren Fachunterricht sehr wenig zum Citizenship beitragen. Die Förderung der Entwicklung von Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler für die Bildung in der Wissensgesellschaft, damit man nicht auf eine Google-Gesellschaft zuwandern, verbinden neuer Curriculum-Kompetenzen mit den Schulfächern. Das zeigt sich hier allemal, wie können diese neuen Entwicklungen auch in den einzelnen Fächercurricula zum Tragen kommen. Das ist ja auch ein Thema, was uns immer wieder begleitet. Dann bei der Vielfalt der neuen Schülergenerationen und die Veränderung des Umfelds, wie können wir in neu strukturierten Arbeitsformen im Unterricht arbeiten? Wie können wir über das Klassenzimmer hinaus in der Schule und mit den Sozialpartnern und anderen Partnern arbeiten? Wie können wir IKT in formalen Lernsituationen einbeziehen und in die professionelle Praxis integrieren? Und last but not least, die zunehmende Professionalisierung. Wie schaut Professionalisierung im Schulalltag aus? Wie gelingt das uns im Bereich der Lehrerfortbildung tatsächlich auch nicht nur Weiterentwickeln der Kompetenz, sondern auch die Professionalität zu steigern? Wie können wir eine Forschungshaltung und eine Lösungsorientierung im Gegensatz zu einer Problemorientierung in Einstellungen und Haltungen bringen? Und wie können wir eine stärkere Verantwortung für die professionelle Entwicklung in einer Perspektive einer kontinuierlichen Weiterbildung in unserem System stärker einbringen? Das ist sozusagen jetzt der Teil der Pflicht meines Vortrags, einmal diesen internationalen Teil näher zu bringen, denn ich finde es auch wichtig, dass man diese internationalen Entwicklungen zumindest mitdenkt, auch wenn man sagt, ja, das machen wir ohnehin schon alles. Es zeigt sich, und das ist eigentlich das Spannende in dieser Expertengruppe, in der immer auch Vertreter von der Wissenschaft und von den Ministerien drinnen sind, wenn man eine gemeinsame Peer-Learning-Activity macht, war vor zwei Wochen in den Niederlanden zu schauen, wie eine lernende Schule im Sinne von Fortbildung auch entsprechend entwickelt werden kann. Das sind eigentlich dann die schönen Teile dieser gemeinsamen Arbeit, vor Ort zu schauen, wie können wir voneinander und miteinander lernen, so wie das Christoph Edelhoff ja schon vor zehn Jahren antizipiert hat, dass das Lernerfahrungen sind, die tatsächlich was bringen. Ich habe hier jetzt Professionalität im Berufsalltag herausgenommen und gesagt, wie können wir das uns genauer anschauen in Österreich, und haben hier gemerkt, es sind, oder ich gehe noch einen Schritt zurück, wir haben versucht zu schauen, wo liegen eigentlich die Schwachpunkte der Professionalität unserer Lehrerschaft, und haben gesagt, das muss etwas sein, was jetzt unabhängig des Schultyps sichtbar ist, denn alles andere hat nichts mit der Profession insgesamt zu tun, wo wir ansetzen müssen, und sind hier auf fünf Domänen gekommen, die sich durchgängig als Schwachpunkt gezeigt haben. Und nachdem hier die meisten ja aus anderen Ländern sind, können sie sich zurücklehnen und sagen, fein, dass das bei uns alles funktioniert. Eines dieser Domänen war die fehlende Reflexivität und Diskursfähigkeit, nämlich das Teilen von Wissen und Können. Nicht so sehr das Mitteilen, sondern tatsächlich Sharing Knowledge, Sharing Professional Knowledge. Hier haben sich große Schwierigkeiten und Probleme ergeben. Dasselbe bei der Domäne Professionsbewusstsein. Was heißt es überhaupt heute, Lehrerin oder Lehrer zu sein? Ist man ständig in einer Abwehrhaltung gegenüber der Gesellschaft oder der Elternschaft? Manchmal habe ich den Eindruck, dass Lehrpersonen sich öffentlich gar nicht getrauen zu sagen, dass sie Lehrerinnen und Lehrer sind. Das kann es ja wohl nicht sein. Also hier dieses tatsächlich zu sagen, das ist eine Profession, wo ich auch einen gewissen Stolz habe, dabei zu sein und sich auch nicht zuletzt als Experte oder Expertin wahrzunehmen. Das dritte ist das, was Peter Senge Personal Mastery nennt, das ist sehr schwer zu übersetzen, nämlich die Kraft individueller Könnerschaft, wie ich es hier nennen möchte, wobei, wenn ich sage, und das ist unten noch ergänzt, habe ich Vertreterinnen und Vertreter einzelner Aus- und Fortbildungsinstitute aus dem allgemeinbildenden und berufsbildenden Bereich, wo wir versuchen zu schauen, wie das in diesen einzelnen Schultypen und auch in den einzelnen Fortbildungsbereichen umgesetzt werden kann. Die sind unten erwähnt, Herr Fortuber, Herr Paar, Frau Pasek, Frau Schrittesser und Frau Seel. Vierte ist die Kollegialität, nämlich die Produktivität einer Kooperation, einer professionellen Lerngemeinschaft, einer Teamarbeit und last but not least das, was wir Differenzfähigkeit genannt haben, den Umgang mit großen und kleinen Unterschieden. Und diese fünf Puzzleteile, wie wir sie auch hier visuell darstellen, sind tatsächlich Probleme, denen wir auf Schritt und Tritt begegnen. Ich werde jetzt kurz einmal diese einzelnen Bereiche noch im Detail analysieren, wobei allen, die hier sitzen, klar ist, was dahinter gemeint ist. Und dann auch zeigen, wie wir versuchen, das tatsächlich jetzt auch in Form einer Fortbildung umzusetzen. Denn wenn ihr das seht und wenn Sie das sehen, ist das etwas, was man nicht einfach in einer Fortbildungsmaßnahme vermitteln kann. Denn hier geht es um Haltung, wenn ich jetzt das Beispiel Personal individuelle Könnerschaft annehme. Ja, das kann ich nicht einfach durch ein Training erwerben, sondern da geht es ja auch um die große Geschichte, die dahinter steckt, beispielsweise auch einer Profession. Das ist ja nicht nur ein Teil einer einzelnen Person. Ich beginne zunächst einmal mit einer Kurzanalyse der einzelnen dieser Domänen. Die Reflexionsfähigkeit, hier geht es darum, unter anderem sich vom eigenen Tun distanzieren zu können, um überhaupt frei zu sein, nachzudenken und über das eigene Tun zu sprechen und sich selbst zu beobachten. Auch hier wieder Step aus sich selbst heraustreten und im Sinne von Reflecting on Action, About Action bis zum Reflecting in Action zu kommen, um tatsächlich diese Prozesse des unmittelbaren Lernens aus der Situation im Sinne von Schön, Agiris und anderen, was ja in einer Profession wie der Lehrerschaft ein ungemein wichtiges Kompetenzmoment ist. Dann das Spezifische der Situation erfassen, was ja gerade im Unterricht sehr wichtig ist, weil sie ein ungemein komplexes Gefüge von Aktionen darstellen und ich hier nicht die Gesamtheit auf einmal reflektieren kann. Das Allgemeine im spezifischen Fall zu erkennen und dann daraus Schlüsse zu ziehen und schließlich noch ein Repertoire an Alternativen entwickeln. Da könnte man diese Spiegelstrichliste hier noch sehr viel verlängern. Was wir jetzt angepeilt haben ist, wir haben gesagt, es ist sehr schwer, diese komplexen Phänomene oder Domänen zu vermitteln. Und nachdem wir wissen, dass die Lesefertigkeit auch nicht unbedingt die höchste ist, haben wir uns geeinigt, wir müssen in der Lage sein, auf einer DIN A4-Seite dieses Konzept darzustellen. Ja. Und haben jeweils für jede dieser Domänen eine Seite hergenommen und gesagt, die muss tatsächlich von jedem gelesen werden können. Das heißt, jedes Fremdwort, nur wenn es notwendig ist, wie bei Personal Mastery, muss raus, um tatsächlich nicht schon von der Diktion, von der Textsorte entsprechend abzustoßen. Und dann haben wir gesehen, wir brauchen noch etwas, was Geertz eine dichte Beschreibung nennt in der Soziologie, das heißt, wo sozusagen das Phänomen, das hinter dieser Domäne steckt, auch spürbar wird. Und da haben wir jeweils einen kurzen, man könnte sagen, eine Vignette geschrieben, die als Einstieg in diesen Text einen einfangen soll, um zu sensibilisieren, worum es geht. Ich werde jetzt für diese Reflexions- und Diskursfähigkeit, ich werde den zweiten Teil dann anschließend bringen, kurz diese Szene vorlesen. Wie ist es dir mit der 3b gegangen, fragt Fachkoordinatorin Lisa N. ihren Kollegen Bernhard K. beim Betreten des Konferenzzimmers. Ich weiß nicht recht, wie ich sagen soll. Eigentlich habe ich ein gutes Gefühl, hatte die Schülerinnen im Griff, aber mit den Leistungen an der Tafel war ich überhaupt nicht zufrieden. Sind die immer so schwach? Was meinst du mit schwach? Fragt Lisa N. zurück. Hast du Anhaltspunkte dafür, woran das liegen mag? Diese Rückfrage konnte Bernhard K. auch sich selbst gegenüber nicht zufriedenstellend beantworten. Das ließ ihm keine Ruhe, worauf er in den Folgestunden begann, der Frage nachzugehen, was hinter den Schwächen der Schülerinnenleistungen steckt. Der Beginn einer längeren Reise, auf der er mit Lisa N. immer wieder Erfahrungen aus der Praxis austauschte und sie Aspekte aus der pädagogischen und fachdidaktischen Literatur besprachen. Das ist eine dieser Vignetten, um das Ganze auch sinnlicher noch in einen Kontext zu stellen. Nachdem wir hier Reflexions- und Diskursfähigkeit als eine Domäne genommen haben, möchte ich gleich diese noch mit vorstellen. Situationen und Phänomene beschreiben, etwas auf den Begriff bringen, eine gemeinsame Sprache finden. Allein hier haben wir schon gemerkt bei unserer ersten Analyse dieser Domäne, dass sehr viel Jargon eigentlich eher aus dem Bauch kommt, das heißt nicht eine gemeinsame definitorische Begrifflichkeit vorhanden ist. Eine differenzierte Fachsprache daher zu entwickeln, wir wissen, das ist ein konstitutives Element einer Profession. Die eigene Erfahrung und die wissenschaftlichen Erkenntnisse nutzen, das hat ja auch Kollege Dubs gestern sehr schön gezeigt, wie kann man das in einer Fortbildungssituation umsetzen und das eigene Tun öffentlich argumentieren und begründen. Einfach um auch, gerade wenn es um einen Diskurs mit der Öffentlichkeit, mit Eltern, mit außenstehenden Stakeholders und Ähnlichen geht, immer wieder darauf zurückkommen, das ist Teil einer Profession und es geht nicht hier um Rechtfertigen oder Verteidigen. Die nächste Domäne ist die Differenzfähigkeit. Vielleicht mache ich diesmal umgekehrt, dass ich zunächst einmal diese Vignette vorlese. Der Umgang mit großen und kleinen Unterschieden ist immer, das haben Sie ja gemerkt gehabt, der zweite Versuch, weg von der abstrakten Formulierung einer besser angreifbaren Formulierung zu kommen. Und dann diese Vignette. Georg ist das, was wir im alltäglichen Sprachgebrauch gern als leistungsschwaches Kind bezeichnen. Da es ihm schwerfällt, die bei Gruppenarbeit an ihn gestellten Anforderungen der Informationsbeschaffung und Bearbeitung zu bewältigen, stört er häufig den Gruppenprozess durch Blödeleien. Bei freiwilligen Gruppenbildungen bleibt er daher immer über. Erfolgt die Gruppeneinteilung durch Zufall oder durch die Lehrerin, protestieren jene Schülerinnen und Schüler lautstark, die mit Georg zusammenarbeiten müssen. Auf der Suche nach einer möglichen Lösung dieses Problems erinnert sich die Lehrerin daran, dass in der Notenkonferenz berichtet wurde, Georg sei ein guter Zeichner. Bei den nächsten Gruppenarbeiten erhalten die Gruppen den Auftrag, ihre Arbeitsergebnisse auch bildhaft zu illustrieren. Es wird, glaube ich, deutlich, dass so eine Kurzsequenz natürlich nicht alles einfassen kann, aber zumindest den Anlass dann für weiterführende Diskussionen und nicht zuletzt auch im Sinne von Mustern wachrufen, die ja bei vielen Lehrpersonen in der eigenen Erinnerung irgendwo Anhaltspunkte und Anknüpfungspunkte bilden. Bei der Differenzfähigkeit geht es um unterschiedliche Lernvoraussetzungen zu erkennen, wie wir in dieser Geschichte gesehen haben, die Stärken fördern, an den Defiziten arbeiten, Vielfalt als Ressource wahrnehmen, sich um individuelle Falldeutungen und maßgeschneiderte Lernförderung bemühen, sowohl Differenzen stehen lassen können, als auch erkennen, wo Schülerinnen nicht unterschiedlich behandelt werden wollen. Dieser letzte Punkt ist für uns ganz wichtig, denn wir haben auch gemerkt, es kann nicht immer nur darum gehen, sozusagen diese Differenzierung durchzuleben, sondern auch sie stehen zu lassen, wo es Sinn macht, wo auch damit Entwicklungspotenzial verbunden ist. Noch einen Punkt. Und die Moderation von Heterogenität haben wir das in Anführungszeichen genannt, denn Heterogenität ist ja nicht etwas, wo ich einfach eingreifen kann, aber ich soll zumindest in der Lage sein, das entsprechend zu moderieren. Kollegialität, beginnen wir wieder bei der Vignette. Sie können sich dabei in dieses Bild hineindenken, dass sie gefangen sind und in diesem Strudel. Die Produktivität von Kooperation. Nach knapp 14 Uhr. In einzelnen Klassen gibt es zwar noch Unterricht, die meisten Räume sind jedoch leer. Die Sessel stehen auf den Tischen. In einem Klassenraum im ersten Stock sitzt eine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrer in einer Gesprächsrunde. Clara S., Deutschlehrerin an diesem Gymnasium, hat das Thema des Treffens angeregt, da sie in ihrer neu übernommenen 5. Klasse große Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern im Fach Deutsch festgestellt hat und sich nun von ihrer Kolleginnengruppe Anregungen und Ideen holen möchte, wie sie professionell mit dieser Situation umgehen kann. 2 Stunden lang wird heiß diskutiert, werden Sichtweisen ausgetauscht und Handlungsmöglichkeiten entworfen. Eine Kollegin bietet an, sich demnächst in einer Deutschstunde in die Klasse zu setzen und zu beobachten. Dann will man einander wieder treffen und weitersehen. Clara S. ist zufrieden. Sie fühlt sich in ihrer Gruppe mit ihren Fragen gut aufgehoben. Kollegialität auf neue Herausforderungen mit neuen Formen des Dialogs. Antworten. Hier kommt wieder dieser Begriff des Musterwechsels herein, den ich gestern abschließend genannt habe. Eine Community of Professionals als professionelle Lerngemeinschaft schaffen, eine Kultur der Offenheit pflegen, Kommunikationsmuster in der Professional Community thematisieren, gemeinsam an einer Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstdistanz arbeiten und als lernende Community Wissen und Können weiterentwickeln. Wenn Sie sich an gestern erinnern, da hatten wir ja bei der Lehrerfortbildung System und Mensch und bei der Arbeit mit Menschen stand ja dieses Wort Professional Learning Community angeführt. Dann kommen wir zu Personal Mastery. Wie Sie sehen, die Blüte der individuellen Könnerschaft. Hannes ist bei einer Leistungsüberprüfung in Englisch sehr schwach. Er weiß die einfachsten Antworten nicht. Die Mitschülerinnen und Mitschüler beginnen sich darüber lustig zu machen. Die Lehrerin macht den Schülerinnen klar, dass Spott Hannes nicht weiterhilft. Sie teilt Zettel an die Schülerinnen und Schüler aus und weist an, schreibt auf, was dem Hannes helfen kann, dass er die Aufgabe besser erfüllen kann. Die Schülerinnen sind überrascht, dass sie jetzt selbst gefordert sind. Sie beginnen nachzudenken und ihre Anregungen auf die Zettel zu schreiben. Die Lehrerin sammelt diese ein und gibt sie Hannes. Er liest sie der Reihe nach vor und überlegt gemeinsam mit der Klasse, welche der vielen Anregungen für ihn hilfreich sein können. Diese individuelle Könnerschaft ist etwas vom Schwierigsten, das wissen wir aus der Historie der Pädagogik, für diesen Begriff hat es ja früher schon andere Bedeutungszuschreibungen gegeben. Das hat allerdings nicht zuletzt durch Senge und andere einen neuen Impuls, neue Nahrung bekommen, nämlich durch die ganze Systemtheorie, nämlich wie kann ich übergeordnete Zusammenhänge erkennen und dadurch systemisch denken und handeln, so wie man Hartmut von Hentigs die Sachen klären, die Menschen stärken, noch ergänzen muss und das System verstehen und mit dem System arbeiten. Wissen aneignen, in Können überführen und situationsadäquat einsetzen. Die eigene Persönlichkeit als Lernaufgabe zu verstehen, weil Personal Mastery hat immer mit mir als Person und Persönlichkeit zu tun. Gegenüber Neuem offen und zugleich auch kritisch zu sein. Seinen eigenen, und zwar den jeweils individuellen Weg zu finden. Ich sage dann immer, es heißt eigentlich, man muss sich in jeder Situation neu finden, wenn nicht gar erfinden. Und das ist für mich immer das Spannendste, und das können auch die Studierenden, und in der Lehrerausbildung ist ja ohnehin sehr schwer, weil sie das nicht nachvollziehen können. Wie kann man sozusagen im Hier und Jetzt das erfinden, was genau diese Situation braucht? Und das ist tatsächlich eine Könnerschaft, die ungemein anspruchsvoll ist, aber für mich auch in unserer Profession etwas vom Spannendsten. Und das unterscheidet beispielsweise, weil ich das abschließend noch einbringen möchte, Management von Leadership. Management heißt immer, wobei nicht das eine gut, das andere schlecht ist. Management, da versuche ich aus allen Erfahrungen, die ich habe, die beste Lösung zu finden, wenn um 7 in der Früh die Lehrperson anruft, ich bin krank, dass ich jetzt in diese Klasse nicht irgendjemanden hineinschicke, sondern schaue, wie können die Kinder trotzdem was lernen, wenn ihre Lehrperson nicht kommt. Ist schon Anforderung genug, das zu managen. Aber Leadership ist, hier etwas zu erfinden, was genau in dieser Situation passt. Und alle vorigen Situationen waren anders, denn ich kann ja nur einmal in denselben Fluss hineinsteigen. Und das ist aus meiner Sicht etwas ungemein Herausforderndes und Tolles in unserer Arbeit. Ja, dann kommt das Professionsbewusstsein, das ich wiederum mit der Geschichte beginnen möchte. Beim Elternabend in der Schule stellt die Lehrerin ihre Jahresplanung vor und erläutert ihre methodischen Überlegungen. Manche Eltern äußern Bedenken und fragen nach, bis wann der Lernerfolg sichtbar wird. Die Lehrerin weist diese darauf hin, dass es nicht notwendig ist, Druck auszuüben, da der Lehrplan genug Spielraum lässt. Sie wird verschiedene Methoden und Hilfsmittel einsetzen, die jeder einzelnen Schülerin, jedem einzelnen Schüler helfen werden, die Lernziele zu erreichen. Wenn ich das jetzt so euch als Profis und Experten der Fortbildung vorlese, mag das sehr banal klingen, aber gerade in dieser Einfachheit liegt eigentlich das Wichtige. Ich habe vorher gesagt, da sollte keiner über irgendeinen Satz stolpern oder irgendein Wort dann im folgenden Text finden, wo er nicht hineingezogen wird, sondern wo also hineingezogen wird und nicht gehindert wird und gleich Gedanken kommen, schon wieder hat jemand irgendwas geschrieben, wo er keine Ahnung hat, wie es bei uns zugeht. Professionsbewusstsein, die erworbene Expertise für einen definierten Bereich kennen, das heißt, wie kann ich mich auch abgrenzen und schützen, beispielsweise bei diesen vielen Anforderungen, die an Schule kommen. Allerdings das aus einer Expertenperspektive und nicht aus einer überforderten oder Überforderungsperspektive. Den eigenen Gestaltungsspielraum wahrnehmen und zu wissen, wo kann ich noch handeln, wo nicht mehr. Sich gegenüber diffusen Anforderungen abgrenzen, das ist ja mal sehr oft schon ein Problem, das in alle möglichen Schwierigkeiten hineinzieht. Und selbstbewusst und selbstkritisch die Position der Profession vertreten. Ja, und damit habe ich diese 5 Domänen versucht näher zu bringen. Wie gesagt, das Ganze in der momentanen Form nach einem Jahr Vorbereitungsarbeit. Wir hatten dann 2-mal uns mit einer größeren Resonanzgruppe getroffen, um sozusagen diese Texte, aber auch die Domänen selber zu prüfen und zugleich natürlich auch schon neue Partnerinnen und Partner zu gewinnen, um das Ganze dann auch in das System hineinzubringen. Und beim Stichwort in das System hineinbringen, möchte ich auf eine Erfahrung zurückgreifen, die für mich in meiner professionellen Entwicklung momentan die spannendste ist, nämlich in der schon genannten Leadership Academy, wo wir gesehen haben, es braucht eine bestimmte kritische Masse von Menschen, mit denen man arbeiten muss, um überhaupt im System eine Bewegung hineinzukriegen. Und wir arbeiten dort mit bis zu 300 Menschen auf einmal. Und das Spannende ist, da kann ich nicht mehr mit Individuen arbeiten, sondern da muss ich mit Systemen, mit Stimmungen, mit unterschiedlichen Akteuren auf den jeweiligen Rollenebenen arbeiten. Und wir haben hier zum ersten Mal in Österreich sämtliche Schultypen, also die Vertreter von Führungspersonen aus allen Schultypen, was früher nie der Fall war, dass beispielsweise eine Schulleitung aus einer Grundschule mit einer gymnasialen Oberstufschulleitungsperson zusammen wäre. Und zum Zweiten, dass wir auch, also horizontale Vernetzung, aber auch vertikal die Schulaufsicht und Vertreterinnen und Vertreter des Ministeriums dabei haben, um tatsächlich zu zeigen, wenn man einen Systemwandel herbeiführen will, dann braucht es auch alle Systemverantwortlichen drinnen. Und das sind für mich ungemein spannende Situationen. Die Frage ist, wie kann man jetzt, vor welchem theoretischen Hintergrund kann man jetzt überhaupt so einen Change-Prozess angehen, der für uns dann relevant ist, und deswegen erwähne ich jetzt dieses Beispiel, weil wir analog versuchen für diese Domänen, wir jetzt an der Phase sind, wie können wir diese Domänen in das System bringen, denn ich habe vorher schon gesagt, in einzelnen Kursen kann man zwar einige pädagogische Herzen erotisch gewinnen, aber das wird bald einmal die Grenze da sein, sondern da geht es dann schon darum, das auch als eine wichtige Gesamtaufgabe des Systems zu sehen, Professionalität als ein Ausgangspunkt für Entwicklung zu sehen. Ich beginne hier mit vier Grundorientierungen, die gehen zurück auf das dem meisten bekannte Buch, die Grundformen der Angst, das Buch, das ja schon relativ alt ist und einige in der Lehrerbildung gelesen haben, aber immer noch aktuell ist, weil es ja immer wieder die Gegenqualität mit Angst besetzt ist. Und zwar hat der Autor Riemann gesagt, es gibt immer den Wechsel zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Bewahren und Verändern. Und jeder Mensch ist entweder eher auf der Bewahrensseite oder auf der Veränderungsseite. Und das bestimmt sozusagen das ganze Handeln. Und das zweite, die zweiten Pole sind Nähe und Distanz. Und jemand ist eher ein Distanzmensch oder jemand ist eher ein Nähemensch. Und das Problem ist, dass diese Pole sich immer abstoßen. Das Beispiel kann man sich sehr schön vorstellen, wenn jemand ein Distanzmensch ist und der andere Partner ist ein Nähemensch. Je mehr, ich gehe jetzt von einer klassischen Partnerbeziehung aus, je mehr Nähe die Frau will, und dann, umso bedrohlicher wird es für den Mann. Das heißt, er wird die Distanz brauchen. Und je mehr Distanz er will, umso weniger bekommt sie dann die Nähe, die sie braucht. Ja? Und das schafft natürlich alle möglichen Probleme, wenn man diese Gegenqualitäten nicht in sinnvoller Form auch damit umgeht. Und dasselbe auch mit Veränderung, mit Wechsel und Distanz. Jemand, der gewohnt ist, am Boden des Sicheren zu stehen, der tut sich sehr schwer, jetzt plötzlich in Veränderungsprozesse sich einzulassen. Ja. Und ich werde dann immer gefragt, wie findet man das eigentlich heraus? Ja, und am leichtesten geht das, wenn man einen Verlust hat. Was tut man, wenn man beispielsweise einen Partner verliert? Die einen, die sagen, ja, die behalten jetzt alle Fotos auf und hängen sie auf. Oder ich kenne jetzt eine Kollegin, die hat einen Raum im Haus so gelassen, wie sie mit ihrem Mann vorher gestorben ist, ihn eingerichtet hat, um sozusagen die Nähe zu bewahren. Anderen Kollegen kenne ich, die musste das Haus verkaufen, weil sie in dem nicht mehr drinnen wohnen konnte, weil sie immer damit konfrontiert war, dass es sozusagen geprägt war aus dieser Erfahrung. Ich mache jetzt einen großen Sprung. Spannend ist übrigens, wenn man so diese vier Quadranten aufzieht, wie sie jetzt da sind, die sich jetzt hier auftut, und ich lasse dann immer in einem Lehrerkollegium die einzelnen Lehrer dort hineinstehen, wo sie sozusagen sich wohlfühlen, und das Wichtige ist, dass sozusagen in jedem Quadranten was drin sein muss, sonst gibt es Schwierigkeiten, wobei das jetzt das Vorkreuz wäre mit unten bewahren, oben verändern, links Distanz und rechts Nähe. Das ist ja schon die Umsetzung in unser Thema. Und wenn eine Schule einen Quadranten nicht hat, dann wird es irgendwie Schwierigkeit, weil wenn man sozusagen immer nur rechts oben bei Nähe und Wechsel ist. Das ist ein schönes Beispiel, dass die Grünen, die damals ja sich immer definiert hatten damals, ja, wir wollen nie so werden wie eine klassische Partei, wir haben Rotationsprinzip etc. und am ehemaligen Außenminister kann man das ja sehr schön, der von rechts oben nach links unten gewandert ist. Aber das liegt in der Entwicklung jeder Organisation, wenn man diese Erkenntnisse von Riemann umsetzt in einen Organisations- und Personalentwicklungsprozess. Ja. Jetzt komme ich aber wirklich zu diesem Aufschmalen der vier Grundorientierung. Ich habe, wie Sie gesehen haben, jetzt Kontinuitätsorientierung und Innovationsorientierung als Parameter und habe links und rechts anstatt der Distanz die Ergebnisorientierung, denn Ergebnisse sind immer distant, sind immer entfernt, sie sind noch nicht da. Und auf der anderen Seite ist es die Kommunikationsorientierung. Und wichtig ist, wenn ich eine Ergebnisorientierung erreichen möchte, dann brauche ich eine Kommunikationsorientierung. Wie kriege ich jetzt überhaupt einen Prozess zustande, dass Ergebnisse relevant sind? Und jetzt gehe ich in die einzelnen Quadranten. Ergebnisorientierung und Kontinuitätsorientierung ist immer ein sehr hierarchisches System. Die ganzen Qualitätsagenturen befinden sich zumindest auf der linken Seite. Und jetzt ist noch die Frage, ob sie eher im Sinne, wie es hier dargestellt ist, hierarchisch Vorgaben geben, damit sozusagen das Ganze auch in eine kontinuierliche Qualität, in ein Qualitätssystem hineinkommt oder, wie wir später sehen werden, dann links oben angesiedelt werden. Zur Kontinuitätsorientierung gehört, wenn wir jetzt auf die Kommunikationsseite gehen, unbedingt das Herz der Organisation, die Herzlichkeit, das Wir-Gefühl, die Identifikation, so wie man am Abend noch zusammensitzt, am Abend, um gemeinsam zu reden oder heute gemeinsam auf den Ausflug gehen und noch ein Stück Identifikation verbinden mit einem Ausgehen. Das gehört einfach zum Programm dazu, um die Kontinuität in einer Gesellschaft sicherzustellen, in einem Verein. Dann, wenn wir auf Richtung Innovationsorientierung gehen, da geht es dann um Ergebnisse, neue Ergebnisse, Musterwechsel zu bekommen, Eigenständigkeit, Mut, Selbstbewusstsein, Leadership, wenn man so will. Das ist dann eher die Domäne des Individuums, wo jeder Einzelne versucht, möglichst sich zu verwirklichen, neue Ufer zu finden. Und in der Kommunikationsorientierung und Innovationsorientierung haben wir heute gesehen, bei der vorigen Präsentation beim Sinus-Projekt, wie wichtig Netzwerke sind in so einem kommunikativen Innovations- und Change-Prozess, wo die Synergie, die Vitalität drinnen ist. Und das Wichtige ist, es sollte keine dieser Elemente fehlen, denn wenn ich jetzt die Kontinuitätsorientierung weglasse, dann bin ich in einem permanenten nur Verändern und das ist so wie Alternativschulen, die zunächst getragen sind von den engagierten Eltern und dann, wenn die nächste Generation kommt, ist auf einmal die Energie weg, niemand mehr da und die Schule löst sich wieder auf. Oder, wie wir das ja vorher am Beispiel gesehen haben, wandert nach unten. Was ich jetzt aufzeigen möchte, und das ist das Eigentliche, nämlich ich brauche eine bestimmte Strategie, die nennt sich nach Ulrich die sogenannte Z-Strategie und ich werde gleich zeigen, warum sie die Z-Strategie genannt ist. Ich brauche einerseits, und das ist im links oben Quadranten, wo wirklich jemand immer da sein muss, der sozusagen diese Strategie- und Visionsentwicklung hat, die Idee von etwas Neuem, bestimmte Ziele, wohin die Reise gehen soll. Dann brauche ich das Ganze, brauche ich jemanden, der das aber kommunikativ macht, denn es nutzt nichts, wenn jemand tolle Ideen hat und Visionen, wenn sie sich nicht irgendwo in die Organisation, in den als Change-Prozess einbinden. Hier brauche ich die Change Management, dann brauche ich aber auch einen Transfer und ein Qualitätsmanagement, wie ich schon vorher erwähnt habe, damit es in eine gewisse Stabilität und Dauer kommt und ich brauche die Team- und Kulturentwicklung. Für den Quadranten links oben braucht es einen Machtsponsor, denn wenn hier nicht eine gewisse Macht dahinter ist, wird es nicht möglich sein, dass diese Vision und Strategie überhaupt umgesetzt wird, sei es ein Wissenschaftler, sei es ein Politiker oder sei es wo immer die jeweilige Entwicklung angesiedelt ist die entsprechende Person oder Personen. Dann braucht es sogenannte Change Champions, die eine Projektgestaltung umbauen. In der Schule wäre das jetzt eine Steuergruppe, die versucht, dieses Change Management vorzubereiten. Dann braucht es, um das in die Stabilität und Dauer zu bringen, Umsetzer, aber auch die Skeptiker, mit denen man sich auseinandersetzen muss, denn sie sind die wichtigen Brückenköpfe zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Stabilität und Wandel, zwischen Dauer und Innovation. Und last but not least die große Menge der Betroffenen, wo die Motivation und das Commitment zustande kommen. Und jetzt kommt das Z, das sich daraus ergibt, dass die Bewegung von links oben nach rechts oben, dann diagonal nach links unten und dann zur Team- und Kulturentwicklung an den Einzelnen in der Organisation oder in der Fortbildungsarbeit oder Ähnliches kommt. Und das ist das, wo wir versuchen in unserer Arbeit, wenn ich jetzt das nachbilde nach unseren Domänen, es brauchte sozusagen ein Leadership, um überhaupt auf diese Gedanken zu kommen, eine Perspektive zu kriegen, wie wir diese fünf Dimensionen tatsächlich auch zur Stärkung der Professionalität von Lehrerinnen und Lehrern in unser System bringen. Dann brauche ich aber auch Menschen, die gemeinsam mit mir das Ganze kommunizieren. Ich habe erzählt, wir hatten zweimal solche Resonanzgruppen und eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem auseinandersetzt. Und jetzt kommt der nächste Schritt, und das haben wir im Dezember des kommenden dieses Jahres vor, wo wir versuchen, das in einer größeren Gruppe zu bringen und von dort dann zu schauen, wie kann das in Österreich zu einer Team- und Kulturentwicklung entlang dieser fünf Dimensionen führen. Und hier noch ein kleiner Blick in die Arbeit mit solchen großen Gruppen, wobei wir, ich habe gesagt, es braucht eine bestimmte kritische Masse, denn wenn wir sozusagen, so ähnlich wie bei einer Demonstration, wenn da nur 12 Leute da sind, dann gehe ich am besten wieder heim, weil da kommt das Gefühl gar nicht auf, dass man irgendwie gemeinsam stark ist und irgendwie eine Bewegung in ein System bringen kann. Ich brauche allerdings, muss ich mit der auch in unterschiedlichen Formen arbeiten, denn es geht ja nicht, dass man hier ständig nur Frontalvorträge oder Ähnliches macht. Hier sind drei Szenen. Weggelassen habe ich jetzt eine tatsächliche Frontalsituation, die natürlich auch stattfindet, um neue Ideen, wie beispielsweise diese Z-Strategie vorzubereiten, geführt werden. Dann links oben an den einzelnen Tischen aufschlüsseln in einzelnen Arbeitsgruppen anhand von Tischen. Rechts oben, hier haben wir ein System herausgenommen, da ist übrigens Kollege Wilfried Schley mit mir auf der Bühne, mit einem Schulaufsichtsmenschen und drei seiner Schulleiter aus seiner Region, wo wir versuchen, kollektiv an diesem Fall zu arbeiten. Wir haben zwei Stoßrichtungen, die ich hier kurz skizziere, die auch bei diesen Domänen wichtig sind. Es geht einerseits um die emotionale Seite. Wir wissen ja, emotionale Intelligenz ist ein sehr wichtiges Element in Leadership und auch in der Professionalität. Also wie geht's jetzt einer Schulaufsicht in der Situation, und das wird dann mit den Schulleitern hier in dieser Großgruppe besprochen und geschaut, wie sie darauf reagieren. Und andererseits arbeiten diese Personen alle an ihrem Projekt. Wir sprechen deswegen immer von PEP und PRO, das persönliche Entwicklungsprojekt und das Projekt in ihrer eigenen Arbeit im Sinne von Leadership. Links unten dann ein Raumsoziogramm, wo dann versucht wird, so ähnlich wie ich vorher gesagt habe, die einzelnen Rollen oder Ähnliches sichtbar zu machen. Dann gibt es die Phasen, die natürlich für die Verarbeitung sehr wichtig ist. Rechts oben eine typische klassische Gruppenarbeit. Links, das ist wichtig, gerade wenn man mit großen Gruppen arbeitet, ist es wichtig, eine unmittelbare Bezugsperson zu haben. Das Ganze dauert 4x4 Tage. Und das Ganze geht ungefähr über 1,5 Jahre. Und durch diese 1,5 Jahre hat jeder auch einen Lernpartner oder Coach oder wie man immer mal den nennen sollen. Und da sehen wir links die beiden, die Coach E und Coach sind. Und die Aufgabe einerseits des Monitoring haben, zu schauen, dass wenn tatsächlich sie jetzt an ihren Projekten arbeiten, dass an PEP und Pro gearbeitet wird, nach einer Woche anrufen und sagen, hast du jetzt tatsächlich das, was wir ausgemacht haben, umgesetzt? Und das Herzstück unserer Leadership Academy ist, was man rechts unten sieht, das ist das sogenannte kollegiale Team-Coaching. Das besteht meistens aus 6er-Gruppen, die hier alle mit Flipcharts arbeiten. Das war die größte Herausforderung. Wie finden wir Platz für 45 Coaching-Gruppen, a 6 Personen? Weil ich gefragt worden bin, wo machen wir das? Wir gehen immer in ein kleines Dorf, wo man weit weg ist von der Zivilisation und sozusagen ein ganzes Campus dann hat, um auch die Gemeinsamkeit dieser Erfahrung zu nutzen. Und in diesem kollegialen Teamcoaching im KTC geht es darum, wie können diese Coaches helfen, diesen Musterwechsel von PEP und PRO entsprechend umzusetzen im emotionalen und im rationalen Bereich ihrer eigenen Arbeit. Und das ist das, wo Sie sagen, das ist das Wertvollste, was Sie je in Ihrer Karriere erlebt haben, nämlich 10 bis 12 solche KTCs zu erleben. Jedes dauert mindestens 1 Stunde. Und dadurch, dass die immer kontinuierlich am selben Projekt arbeiten, kann man natürlich auch den Fortschritt sehen. Da gibt es beispielsweise in der Phase Halbzeit des KTC, also nach einer halben Stunde, wird ein Schlüsselthema formuliert für die jeweiligen, für den Fallbringer. Und dieses Schlüsselthema soll so wie ein Leitsatz ungemein starke Zugkraft haben für die weitere Entwicklung. Und wir analysieren sowohl aus Forschungsinteresse als auch natürlich aus Entwicklungsinteresse, wie sich diese, die werden alle dokumentiert, wie sich diese einzelnen Leitsätze entsprechend entwickeln. Und das ist ungemein faszinierend zu sehen, wenn man so hautnah an den professionellen Entwicklungsprozessen dran ist und versucht jetzt tatsächlich hier auch unterstützend wirksam zu sein. Ja, und dann braucht das Ganze natürlich auch Bewegung, wie jedes System Bewegung braucht. Aus einer Statik kann man nicht eine Bewegung in das System bringen. Das heißt, diese Bewegungselemente gehören genauso dazu. Und dadurch, dass jetzt wir ohnehin sehr viel gesessen und gestanden sind, wird es ja Zeit, dass wir uns alle bewegen. Allerdings nicht im Raum, sondern draußen in der Natur. Und es ist jetzt Zeit, dass ich allen die Möglichkeit gebe, sich in diese Bewegung einzulassen. Wobei ich dann immer wird erklären, wo wir abfahren werden inzwischen. Dankeschön fürs. Wer erklärt alles Weitere? Ja, vielleicht sind Fragen. Ich habe schon jetzt aufgerufen zum Aufbruch in die Bewegung. Jetzt glaube ich nicht, dass sich noch jemand bewegt fühlt, Fragen zu stellen. Es gibt noch Fragen, bitte.
Ja, kann man das, was Sie gesagt haben, direkt oder mal wissenschaftlich zitieren, das in einem Veröffentlichen, außer den Vortrag, den wir natürlich.
Ja. Also das, was die Leadership Academy anbelangt, ist unter www.leadershipacademy.at alles weitere zu finden und dort sind auch Literaturangaben drin. Und das, was ich hier vorgelesen habe mit diesen Einseiten, mit diesen Vignetten, das wird im Journal für Lehrerbildung in einem der nächsten Hefte erscheinen und ist dort wissenschaftlich zitierbar. Falls das zu lang dauert, können wir es auch auf die Homepage tun.
Danke.
Gerne.
Ich habe eine Frage, das kollegiale Coaching, das machen. Wie machen Sie die Leute fit für
uns? Gute Frage, ja. Die Frage war, wie macht man die Leute fit, dass sie dieses kollegiale Teamcoaching auch richtig machen? Das ist eine große Schwierigkeit. Wir haben gesehen, wir brauchen praktisch für jede dieser Coachings eine Unterstützung und haben geglaubt, wir können auf die Moderatoren der ursprünglichen Schulmanagement-Seminare zurückgreifen und haben gesehen, das funktioniert nicht. Und zwar, es funktioniert deswegen nicht, weil eben dieses Managen eher möglichst gut zu machen, wie man weiß, dass es richtig ist. Ja? Das haben sie gelernt. Aber den Musterwechsel anzuregen, haben die alle nicht gelernt. Und das ist das Schwierigste. Das heißt, wir mussten zugleich diese Moderatoren, die wir hier Netzwerkkoordinatoren, wie wir sie nennen, entsprechend schulen. Und da haben die Teilnehmer auch uns selber gesagt, dass sie sehr darunter gelitten haben, wenn sie keine gute Unterstützung bekommen haben. Danke, dass Sie noch erwähnen, weil das ist ein ganz wichtiges Element. Von selber kann das die Gruppe noch nicht, auch wenn man es so schön anleiten. Was wir machen, wir nehmen jede dieser Veranstaltungen mit Video auf und die bekommen immer auch eine DVD mit, sodass sie anschließend damit arbeiten können. Aber das ersetzt natürlich das immer noch nicht. Das hilft ein bisschen, wo wir auch ein KTC modellhaft verfilmt haben und auch so mit kritischen Fragen und Hinweisen drin haben. Was Sie mich aber noch dazu bringen, ist etwas, was ich nicht gesagt habe. Wichtig ist dann das Letzte, nämlich ein regionales Netzwerk, wenn die Menschen zurückgehen in ihre Region. Wir haben gesagt, wir wollen keine Leadership Academy, so wie in England das National College for School Leadership oder in der Slowakei dieses Leadership College gründen, sondern wir wollen, dass das ein Netzwerk ist, weil wir glauben, dass dort der koevolutionäre Prozess stattfindet. Ich habe gestern schon gesagt, diese Menschen kann man nicht schulen, beschulen oder qualifizieren, sondern mit denen gehen wir ein Stück Weg, wo wir versuchen, sie anzuregen, neu zu denken, wenn man Hartmut von Hentigs Formulierung hernimmt. Und das ist anspruchsvoll genug.